Absolut. Ich stehe auf und nehme meinen Aktenkoffer. Alles klar, Schätzchen. Wenn du das Ganze mal wiederholen willst, ruf mich an. Ich schalte die Lichter aus und schließe die Haustür hinter mir ab. Der Nieselregen hat aufgehört und es weht ein kühler Wind. So kühl war es wahrscheinlich das ganze Jahr noch nicht. Alle Leute sind in ihren Häusern und haben sich in Laken und Decken gewickelt. In ihren Träumen werden sie von Menschen wie mir gejagt. Das Licht der Straßenlaternen spiegelt sich auf Blättern, Zäunen und meinem Auto für diese Nacht. Wir fahren in die Stadt. Ich mache mir nicht die Mühe, ein Gespräch aufrechtzuerhalten, und sie scheint auch nicht besonders daran interessiert, also schalte ich das Radio ein. Sie spielen irgendein schmalziges Lied, doch das ist mir so egal, dass ich keinen anderen Sender suche. Wo soll ich dich absetzen? Ganz egal. Soll ich oder soll ich nicht? Ich weiß es immer noch nicht. Wenn ich sie umbringe, bekomme ich meine 2000 Dollar wieder. Wenn ich sie am Leben lasse, könnte sie mir vielleicht nochmal von Nutzen sein, falls ich weitere Informationen brauche. Natürlich lässt sich das nicht mit dem Dilemma vergleichen, das ich im Haus dieser Schwuchtel erlebt habe, aber es bleibt trotzdem ein Dilemma. Was würde Gott von mir wollen? Er würde wahrscheinlich wollen, dass ich die Hure zerschmettere, doch dazu ist sie viel zu sympathisch. Ich fahre in eine Gasse zwischen ein paar Läden und die Scheinwerfer erfassen Dutzende von Pappschachteln, weiße Plastikbecher und Mülltüten. Abgase haben in kleinen Pfützen einen Regenbogen hinterlassen. Ich lächle sie an, beuge mich rüber und öffne die Tür wie ein Gentleman. Diese Frau hat dafür gesorgt, dass auf meiner Liste nur noch ein einziger Verdächtiger steht, und dafür bin ich wirklich dankbar. Sie lächelt mich an und bedankt sich für den schönen Abend. Keine Ursache, sage ich. Und 30 Sekunden später, nachdem ihr Körper mit einem dumpfen Aufschlag auf dem kalten Asphalt gelandet ist, stecke ich die 2000 Dollar in meine Jackentasche. Ich wische das Messer an ihrem kurzen Rock sauber und lehne mich auf dem Fahrersitz zurück. Ein Gentleman, bis ganz zum Schluss. Es tut gut, das Geld in meiner Tasche zu spüren. Es gibt mir das Gefühl, etwas wert zu sein. Das Einzige, was ich jetzt mit mir herumtrage und was sich nicht so gut anfühlt, ist die Schuld, Becky umgebracht zu haben. Ich kann gar nicht fassen, wie schnell dieser Impuls über mich gekommen ist. Wie damals, als ich Fluffy das Genick gebrochen habe. Die einzige Möglichkeit, für ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen, besteht darin, dass ich heute auf dem Weg nach Hause eine Nutte finde, die von einem Auto angefahren wurde. Als ich aus der Gasse zurücksetze, streifen meine Scheinwerfer die zusammengekrümmte Leiche. Der Schmerz lässt bereits ein wenig nach, und als ich ein Stück die Straße runter in einer roten Ampel warte, von wo aus Becky nicht mehr zu sehen ist, fühle ich mich überhaupt nicht mehr schlecht. Ich versuche mir vorzustellen, warum Calhoun die Tat begangen hat. Und eigentlich ist die Antwort ziemlich einfach. Sein Problem bestand darin, dass der Sex mit Becky, der Prostituierten, seinen Fantasien nicht gerecht wurde. Er dachte, er könnte sein Verlangen nach brutalem Sex stillen, wenn er mit Becky zusammen ist, doch weil er sie bezahlt hat und sie nur so tat, als hätte sie Angst, war der ganze Realismus weg. Becky hatte keine Angst um ihr Leben, und Calhoun wusste das. Vielleicht genügt sie ihm ein paar Tage lang, vielleicht sogar länger, doch dann wurde ihm klar, er brauchte mehr, viel mehr. Daniela Walker ließ seine Fantasien wahr werden. Eine ganze Weile zögerte er, die Linie zwischen Recht und Unrecht zu überschreiten, und zweifellos hatte sich Gedanken über mögliche Konsequenzen gemacht, bis er schließlich doch beschloss, das Risiko einzugehen. Ich zerbreche mir nicht den Kopf darüber, warum er eine unschuldige Frau ermordet hat und gleichzeitig die Gelegenheit verstreichen ließ, eine Nutte umzubringen, besonders da die Frau das riskantere Opfer war. Das alles gehört zum Spiel, ist Teil seiner Fantasie. Es ist das pure Glücksgefühl, absolut überlegen zu sein, so mächtig, so unglaublich dominant. Daniela nach Hause zu folgen, sie anzugreifen und ihren Willen zu brechen, muss sein Ego in einen ungeheuren Rauschzustand versetzt haben. Der Wagen fühlt sich ein bisschen schwer an, was daran liegt, dass sich Candy Nummer 2, die 400-Dollar-Note im Kofferraum befindet, wo ich sie vor nicht allzu langer Zeit verstaut habe. Ich parke am Rand der Grünanlage, in der Melissa mein Leben mit Hilfe einer Zange für immer verändert hat, und gehe zum Heck des Wagens. Candys kurze Bluse ist voller Blut. Ihre verquollenen Augen sind offen und starren durch mich hindurch, und ich frage mich, worauf genau sie sich zu konzentrieren versucht. Ihre Haut ist so bleich, dass es aussieht, als liege sie schon seit 6 Monaten im Kofferraum. Im Kontrast dazu sind ihre Lippen in strahlendem Rot geschminkt, der Farbe von Blut. Ich schließe den Kofferraum. Nirgendwo in den Häusern brennt Licht und knapp die Hälfte der Straßenlaternen ist kaputt. Ich sehe die dunklen Umrisse der Bäume im Park, aber keine Einzelheiten. Kein Verkehr, keine Fußgänger, kein Lebenszeichen. Ich öffne den Kofferraum erneut und sehe hinab auf die tote junge Frau. Ich trage noch immer Handschuhe und rolle die Leiche jetzt herum. Die Blutlache unter ihr sieht aus wie Öl. Wieder blicke ich mich um. Als ich vorhin den Kofferraumdeckel über Candy zugeknallt habe, war sie noch am Leben. Ich knall ihn wieder zu. Nur jetzt ist sie tot.
Ich hab sie nicht umgebracht.
Ich trete an die Seite des Wagens und weiß, dass es nur einen Menschen geben kann, der mir das angetan hat. Melissa. Ich weiß nicht genau, wann oder warum. Wohl aus demselben Grund, weshalb sie in meine Wohnung gekommen ist und mir mit meiner Verletzung geholfen hat. Sie spielt mit mir. Bereitet irgendwas vor, von dem ich nicht die leiseste Ahnung habe. Ich sitze im Auto und schließe gerade die Tür, als mich eine Bewegung zu meiner Rechten innehalten lässt. Ich drehe den Kopf zur Seite und sehe einen alten Mann, der aus der Dunkelheit auf mich zukommt.
»Mein Gott, bist du das, Joe?«
Er schlurft ein paar Schritte näher und ich mustere ihn flüchtig von oben bis unten, als wäre ich auf der Suche nach einem neuen Opfer. Er ist etwa Ende 60, sein graues Haar ist aus der Stirn gekämmt, steht ihm jedoch am Hinterkopf in alle Richtungen ab. Sein Gesicht durch Furchen, lange, tiefe Falten, und er trägt eine Brille mit gebrochenem Steg, der offensichtlich mit Klettband repariert wurde. Die Brillengläser sind von einer dünnen Schicht Staub bedeckt, so dass ich die Farbe seiner stark vergrößerten Augen nicht erkennen kann. Er streckt die Hand aus, aber nicht so, als wolle er meine schütteln, sondern um sie mir auf den Arm zu legen. Das Traurige daran ist, dass ich es zulasse. Er trägt ein Flanellhemd und braune Korthosen, und ich scheine ihn von irgendwoher zu kennen. Ich sage nichts. Ich bin nicht in der Stimmung, mich zu unterhalten. Der kleine Joe, du bist es, stimmt's? Ich kam in meine Erinnerung, und im gleichen Augenblick, in dem ich sein schimmerndes Gesicht klar und deutlich vor mir sehe, fällt mir auch sein Name ein.
Mr. Chadwick?
Genau, mein Sohn. Mein Gott, ich kann es kaum glauben.
Er schüttelt den Kopf.
Wenn das nicht der kleine Joe ist, Evelyns Junge.
Er reicht mir seine Rechte. Eine Sekunde lang stelle ich mir vor, wie sie zusammen mit einem kleinen Stück seines Handgelenks in meinem Aktenkoffer liegt. Ich steige aus dem Wagen, schüttle die Hand und hoffe, dass er mich nicht umarmen will.
Wie geht's deiner Mutter, Joe?
Ich zucke mit den Schultern. Mr. Chadwick war immer ein netter Kerl und ich vermute mal, wenn man sich erst mal an seine Leberflecke und Runzeln gewöhnt hat, kann es mit ihm ganz angenehm sein. In seinem Alter müsste er eigentlich oft an den Tod denken. Ich sollte ihn mal fragen.
Es geht dir gut, Mr. Chadwick?
Nämlich Walt. Natürlich Walt. Unkraut vergeht nicht, wenn Sie wissen, was ich meine.
Macht sie immer noch diese Puzzles?
Ja. Mir wird langsam kalt, während ich draußen neben meinem Wagen stehe. Ein Blick hinauf zu den kaum sichtbaren Sternen lässt vermuten, dass wir noch mehr Regen erwarten dürfen. Wenn das stimmt, sind meine Pläne hinfällig.
Das macht sie schon, solange ich denken kann.
Ja, sie mag ihre Puzzles wirklich.
Und ich wette, sie ist verdammt gut darin, verdammt gut.
Walt, warum bist du eigentlich noch so spät unterwegs?
Ich führe den Hund aus, sagt er und zeigt mir die Leine.
Ich sehe mich um.
Wo ist der, im Park?
Wer?
Dein Hund, Walt.
Er schüttelt den Kopf.
Nein, nein, Sparky ist vor 2 Jahren gestorben.
Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Ich würde gerne glauben, dass das ein Witz ist, bin mir aber ziemlich sicher, es ist keiner. Ich nicke langsam, als würde ich alles vollkommen verstehen.
Auch er nickt langsam, meine Bewegungen spiegelnd.
Es vergehen ein paar Sekunden, bevor er wieder den Mund aufmacht.
Was ist mit dir, Joe?
Ich fahre nur ein bisschen rum, du weißt ja, wie das so geht.
Eigentlich nicht. Ich fahre nicht mehr seit meinem Schlaganfall. Die Ärzte sagen, dass ich nie wieder fahren kann. Weißt du, Joe, ich muss mich mal wieder bei deiner Mutter melden. Junge, Junge, das ist eine Frau. Solche wie sie gibt's heute gar nicht mehr.
Wahnsinnige wie sie? Oh doch, Walt. Ich zucke mit den Schultern und sage nichts.
Was machst du denn selber so im Augenblick, Joe?
Ich verkaufe Autos.
Wirklich? Also ich bräuchte auch mal wieder ein neues Auto,
antwortet er. Was mich verwirrt, denn er hat auch gerade gesagt, dass er nicht mehr fahren kann.
Aber vielleicht verwirrt ihn das selbst ja genauso. Ich will unbedingt wissen, ob er die Leiche im Kofferraum gesehen hat.
Wo arbeitest du?
Ich suche nach einem Namen.
Everblue Cars. Schon mal davon gehört?
Er nickt langsam.
Eine nette Firma, Joe. Da kannst du wirklich stolz sein.
Danke, Walt.
Ist das einer von euren Wagen?
Er deutet auf das Auto.
Ja.
Walt ist ein Zeuge. Der nette, alte Mr. Chadwick.
Möchtest du mal mitfahren?
Der ist zu verkaufen, was?
Ja.
Ich denke mir irgendeinen Preis aus.
8 Riesen.
Er stößt einen Pfiff aus.
Wie Leute das eben so machen, wenn man ihnen den Preis nennt.
Das Pfeifen kommt immer, kurz bevor sie gegen die Reifen treten.
Mann, ist das billig, sagt er.
Und versucht auch noch gegen den anderen Reifen zu treten, trifft aber nicht.
Wir steigen ins Auto. Ich lege den Sicherheitsgurt an, während er noch an seinem rumfummelt. Er pfeift wieder. Und diesmal sieht er sich das Armaturenbrett, die Klimaanlage und das Radio an.
Weißt du, Joe, ich habe deine Mutter nicht mehr gesehen, seit dein Vater gestorben ist.
Ich beneide ihn.
Das war eine wirkliche Tragödie, fügt er hinzu und klingt empört.
Ich ertappe mich dabei, dass ich nicke. Ich möchte ihm sagen, dass auch ich finde, dass es eine Tragödie war. Ich möchte ihm sagen, wie verletzt ich war, als Dad uns verließ. Dass ich einfach nur wollte, dass er noch am Leben wäre, doch ich sage nichts davon.
Ja, bringe ich heraus und schaffe es, meine Stimme unter Kontrolle zu halten. Habe ich dir jemals gesagt, wie leid mir das getan hat?
Verdammt, ich habe keine Ahnung, was er mir damals erzählt hat, was irgendjemand mir erzählt hat.
Das hast du, danke.
Er macht den Mund auf, sagt aber nichts.
Er scheint nachzudenken. Wie kommst du denn so zurecht?
Ich hab's überwunden, sage ich und mache mir nicht die Mühe, ihm zu erklären, wie leer mein Leben ohne Dad geworden ist.
Jetzt ist er es, der nickt. Das ist gut, Joe. Wenn ein Mann sich das Leben nimmt, kann es sein, dass seine Familie noch viele Jahre lang schwer daran zu tragen hat. Zum Glück ist aus dir so ein netter junger Mann geworden.
Ich nicke noch immer. Als Dad sich umgebracht hat, konnte ich anfangs an nichts anderes denken, als ihm nachzufolgen. Ich hatte hunderte von Fragen, aber die wichtigste war, warum?
Mom kennt den Grund, da bin ich mir sicher.
Aber ebenso sicher wird sie ihn mir niemals verraten. Eine zweite Frage ist mir fast genauso wichtig. Warum hat er mich mit Mom allein gelassen?
Hat sie noch immer das Haus in South Brighton?
Ich höre auf zu nicken. Ich denke an Dad und fühle mich deprimiert. Ich weiß, dass Melissa mich beobachtet, aber im Augenblick kümmert mich das nicht besonders.
Ja.
Ich starte den Wagen.
Sollen wir eine kleine Spritztour machen? Frage ich, denn ich muss das Thema wechseln. Aber sicher, Joe.
Wir schauen zu, wie die Stadt vorbeizieht. In diesem Teil der Welt ist das Leben fast zum Stillstand gekommen. Wir sehen nur wenige andere Autos auf den Straßen. Wir kommen an einer Tankstelle vorbei, vor der ein Polizeifahrzeug parkt. Wall spricht über das Auto und das Wetter und erzählt mir, dass ein Hund ständig wegläuft.
Mein Gott, wer hätte gedacht, dass ich mal Evelyns Sohn treffe? Weißt du, Joe, ich kenne deine Mutter seit mehr als 40 Jahren.
Tatsächlich?
Wir beide sind jetzt allein, alt und allein. Ist das Leben nicht traurig?
Traurig, stimme ich zu.